Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für all die segensreichen Beiträge, die wir schon gehört haben heute Morgen. Und dann stellt man wieder fest, Gemeinde ist ein wunderbarer Organismus. Das ist so schön, was hier an Leben von Gott ausgetauscht wird, wie Zuspruch da ist, Trost, Gebetserhörungen, all das viele. Eine Welt, die ja vielen Menschen leider unbekannt ist. Sie leben in der nur sichtbaren und materiellen Welt, während wir Zugang haben, wie es heißt in der Bibel, zu dem Thron der Gnade. Und dort finden wir Hilfe und Barmherzigkeit zur rechten Zeit. Was für eine Zusage. Und diese Zusage, die steht nicht irgendwie leer und bedeutungslos im Weltraum, sondern diese Zusage, die kommt von Gott selbst und die ist absolut zuverlässig. Das ist für mich so ein Trost, dass ich mich immer auf Gottes Wort verlassen kann. Und das bedeutet auch, ich hatte gestern ein Seminar gegeben und dann hat jemand sehr stark die Souveränität Gottes herausgestellt hat da sein Verständnis dann auch dargelegt. Und dann habe ich gemerkt, manchmal verwechseln wir die Souveränität Gottes mit einer Beliebigkeit, als würde Gott in jedem einzelnen Fall in unserem Leben irgendwie dann immer wieder neu sich überlegen, wie er jetzt da mit uns verfahren und entscheiden müsste in den einzelnen Situationen. Nein, Gott hat sich in seinem Wort festgelegt und damit ist sein Wille schon kundgetan, was er von uns erwartet. So, die Souveränität Gottes besteht darin, dass er über alles herrscht. Aber zur Souveränität Gottes gehört auch, dass sein Wort, seine Zusagen, seine Verheißungen absolut zuverlässig sind. Es ist also nicht so, dass Gott einmal so entscheidet und mal so entscheidet, ja, das Gebet möchte ich jetzt erhören, das möchte ich jetzt mal nicht erhören, als müsste er da überlegen. Nein, er sagt, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus, das wird er euch geben. Und mit dieser Zuverlässigkeit von Gottes Wort starten wir in diese Predigt und lesen hier zuallererst einmal aus Johannes 5, Vers 24. Wir hatten ja bei der letzten Predigt, die ich hier gehalten habe, das Beispiel von Zacharias und Maria. Beide haben ein Wort von Gott empfangen. Beide hatten eine Engelserscheinung. In beiden Fällen hat der Engel zu Zacharias und Maria gesprochen. In beiden Fällen eine Verheißung. Und dann haben wir festgestellt, obwohl es beide fromme Menschen waren, der Zacharias war sogar Priester, und die Maria, eine fromme junge Frau, die auf den Erlöser Israels gehofft und gewartet hat. So beide haben dies jeweils eine Engelerscheinung erlebt. Und Zacharias hat das Wort des Engels als von Gott kommend nicht so einfach annehmen können, sondern er hat gezweifelt. Und weil er gezweifelt hat, war er für mehrere Monate stumm. Und wenn man den Text so schnell überliest, dann sieht man das gar nicht. Wo hat er denn jetzt gezweifelt? Er wollte eine Bestätigung dafür, dass das Wort Gottes wirklich die Wahrheit ist. Und dass das, was der Engel sagt, auch tatsächlich eintreffen wird. Woran soll ich das denn erkennen, sagt er zum Engel, dass das geschieht, was du sagst. Und dann hat der Engel Gabriel, doch etwas deutlich formuliert, ich bin der Engel Gabriel, der vor Gott steht. Also meine Worte, die sind zuverlässig. Und Maria hat ganz anders auf die Botschaft des Engels reagiert. Sie sagte, mir geschehe nach dem Wort des Herrn. Denn kein Wort, das von Gott kommt, das wird kraftlos sein. Ja, und mit diesem Wort haben wir zu tun, ob es nun das geschriebene Wort ist oder ein Wort, das durch Engel zu uns getragen wird oder vielleicht auch durch einen Menschen, Das kann ein Bruder und eine Schwester sein, das kann aber auch ein Mensch sein, der mit dem christlichen Glauben gar nichts zu tun hat. Auch den kann Gott als Bote senden. So, deswegen sind wir dankbar für alles, wann, wie und wodurch Gott zu uns spricht. Und um dieses Wort hier geht es bei Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das möchte ich betonen, weil so viele Christen Angst haben vor dem Gericht. Ach du liebe Zeit, was wird da kommen? Und dann wird vielleicht doch noch in letzter Sekunde, weil ich vielleicht, ich möchte alle eure Unsicherheit wegnehmen. Das sind die Worte von Jesus. Nicht von einem Prediger, nicht von einem Pastor, nicht von einem Kirchenverein. Das sind die Worte von Jesus. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Nicht der wird mal haben, der hat. Und Jesus drückt das an anderer Stelle folgendermaßen aus. Er sagt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich kennen, Vater. Und dazu gehört natürlich dann auch, wir lernen ihn nicht erst kennen, wenn wir mal unseren Körper hier verlassen, also sterben, nach dem Tod, sondern wenn wir ihn hier nicht kennenlernen im Laufe unseres Lebens, dann wird er dort, wenn wir ankommen und vor ihm stehen, ein Fremder für uns sein. Und genau das will ja Jesus vermeiden. Deswegen kam er ja auf die Erde, um zu suchen und zu retten, was verloren ist und um uns zu zeigen, wie wir vor Gott treten sollen. Er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich, denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deshalb kann er hier mit Recht sagen, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das ist der Vater im Himmel, der hat ewiges Leben. Kennst du den Vater im Himmel? Ich meine nicht, hast du schon mal von ihm gehört, sondern kennst du den Vater im Himmel? Das ist die entscheidende Frage. Was ist dazu notwendig? Wer mein Wort hört und glaubt. Das ist der Weg, um mit Gott, dem Vater, in Verbindung zu treten. Und wenn wir Jesus in unser Herz einladen und sagen, Jesus, bitte komm in mein Herz. So, und hier steht, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. So, ewiges Leben empfangen wir hier in der Zeit unseres Aufenthalts auf Erden. Da empfängst du ewiges Leben. Und dieses ewige Leben, das wird eine Auswirkung auf dich haben. Es wird bereits hier dein Leben mit der Gegenwart Gottes erfüllen, so wie wir es heute Morgen schon so auf vielfältige Weise gehört haben. Erhörte Gebete, die Gegenwart Gottes, der Trost des Heiligen Geistes, all das gehört dazu. Und hier dann das Wort von Jakobus, deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab, und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Das Wort Gottes vermag unsere Seelen zu retten. Seid aber auch Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und heute nehmen wir einen etwas weiteren Blick auf das Thema Glauben, also nicht nur, was Glauben ist und wie er sich zeigt, sondern wie er insgesamt auch unser Leben zusammenhält. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, heißt es im Psalm 115, Vers 16. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Das liest sich jetzt ganz locker, aber das ist natürlich verbunden mit einer Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Er hat uns die Erde gegeben, damit wir sie uns untertan machen, wie wir bei Adam und Eva lesen im Paradies, als er die Erde den ersten Menschen übergeben hat. Aber auch, dass wir auf dieser Erde den Willen Gottes tun und alles dafür tun, damit der Wille Gottes geschieht. Der Himmel und die Erde werden vergehen, sagt Jesus dann an anderer Stelle. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Und dann seine Warnung, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag, wenn der Herr wiederkommt und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, dieser Tag, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Jesus spricht hier an dieser Stelle darüber, dass er wiederkommt. Jesus kam in diese Welt als Kind an Weihnachten. Es war natürlich nicht Weihnachten damals, aber wir feiern Weihnachten deshalb, weil er als Kind, als Baby in diese Welt kam, geboren durch Maria. Das war sein erstes Kommen in diese Welt. So, dann wissen wir, hat er etwa 30 Jahre auf diesem Planeten gelebt, ohne dass groß Notiz von ihm genommen wurde, und dann etwa im Alter von 30 Jahren hat er der Berufung Gottes folgend begonnen, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden und hat darin den Weg zu Gott aufgezeigt, hat darin die Verbindung in seinem Dienst, hat darin die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wieder hergestellt für alle, die hören und glauben und ihm folgen wollten. Er war gesandt als der Erlöser Israels. Israel ist ja heute in aller Munde. Manche vergessen, dass Jesus auch ein Jude ist. Er kam als der Erlöser Israels. Er kam auch als der König Israels. Pilatus fragt ihn das: Bist du der König der Juden? Jesus gibt ihm darauf keine eindeutige Antwort. Aber natürlich ist er der König der Juden. Er kam, um hier sein Königreich aufzurichten. Manchen ist das eventuell schon beim Bibellesen aufgefallen. Im Matthäusevangelium spricht Matthäus nur vom Reich der Himmel. Ich will euch sagen, was das Reich der Himmel oder wem das Reich der Himmel gleich ist. Die anderen Evangelisten, Markus, Lukas, Johannes, sie schreiben nicht vom Reich der Himmel. Sie schreiben vom Reich Gottes. Gibt es da einen Unterschied? Ja, den gibt es. Für die nächste Predigt. Ja. Es gibt einen Unterschied. Jesus kam, um ein Königreich aufzurichten, und von diesem Königreich wird jetzt in dem nächsten Gleichnis die Rede sein, das ich euch vorstellen möchte. Das ist das Gleichnis von den Pfunden, finden wir in Lukas Kapitel 19. Vielleicht kurz zu der Einordnung der Situation, das ist wenige Tage bevor Jesus gekreuzigt wird. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Gerade eben war er im Haus des Zachäus, hat dort gespeist mit dem Oberzöllner. Der Oberzöllner, der Buße getan hat, weil er gemerkt hat, sein Leben läuft in eine ganz falsche Richtung mit seiner Gier und mit seinem rein irdisch-materialistischen Denken. Er hatte viel von Jesus gehört, weil er aber ein kleiner Mann war, also von kleiner körperlicher Statur, musste er auf einen Baum steigen, damit er von oben dann wenigstens Jesus sehen konnte. Und Jesus hatte den Zachäus bereits längst entdeckt. Und dann sagt Jesus einen bedeutungsvollen Satz. Dieses Wörtchen finden wir in der Bibel ganz, ganz selten. Jesus spricht davon, dass er etwas tun muss. Er sagt, heute muss ich in dein Haus einkehren. Ja, und das tut er. Der Zachäus tut Buße, er sagt, Herr, ich habe Unrecht getan, ich will, wenn ich etwas Unrecht genommen habe, vierfach zurückerstatten und so weiter. So, das geht diesem Gleichnis hier voraus. Und Jesus hat, nachdem sie von Zachäus aufgebrochen waren, praktisch sich auf dem Weg nach Jerusalem gemacht. Und seine Jünger haben erwartet, dass er jetzt als der zukünftige König der Juden, als der Messias des Volkes Israel, jetzt nach Jerusalem hinaufziehen wird, um da sein Königtum aufzurichten. Und Jesus macht ihnen unter anderem auch mit diesem Gleichnis deutlich, so wird es nicht geschehen. Vielmehr sagte er schon, bevor sie zum Zachäus kamen, sagte er ihnen, wir werden jetzt hinaufgehen nach Jerusalem, dort wird der Sohn des Menschen den Obrigkeiten überantwortet werden und die werden ihn geißeln und kreuzigen und töten. Für seine Jünger völlig unverständlich, das war überhaupt nicht das, was sie erwartet haben. Sie haben einen ganz anderen Ausgang der Geschichte erwartet. Sie haben gedacht, jetzt Jesus 3 Jahre gewirkt, er war bekannt im ganzen Land, viele Anhänger, die ihm gefolgt sind wegen der Zeichen und Wunder, die er getan hat. Und jetzt dachten sie, jetzt kommt die Erfüllung. Jetzt kommt das Königreich Gottes auf Erden. Nun denn, es kam so nicht. Und Jesus erklärt hier, was weiter geschehen wird. Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Königreich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Es ist sofort erkennbar, Jesus spricht hier über sich selbst. Er ist der hochgeborene Mann. Er ist von edler Abstammung. Er ist von Gott gezeugt. Er zog in ein fernes Land. Jesus ist aufgefahren von dieser Erde, Apostelgeschichte 1, aufgefahren in den Himmel, um dort zum einen Sühne zu leisten für unsere Sünden im Himmel, aber auch um ein Königreich für sich zu empfangen. Das heißt also, er sagte ja zum Beispiel, als Jesus begonnen hat zu predigen, im Matthäus 4, Kapitel 4, da lesen wir das, und Jesus begann zu predigen und sprach, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So hat Jesus begonnen zu predigen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das heißt, es war noch nicht da. Es war nur nahe herbeigekommen. Und im Johannes Kapitel 1 ist von dem Kommen von Jesus hier in diese Welt folgendermaßen berichtet, ich glaube im Vers 11, da heißt es, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. So Jesus war der ersehnte Erlöser, er kam in sein Volk, er wurde aber von seinem Volk abgelehnt. Auch wenn Tausende bei seinen Predigten zugegen waren und Tausende geheilt wurden, gespeist wurden, befreit wurden von bösen Geistern und vieles mehr, war es doch so, dass insbesondere die geistliche Obrigkeit, Sanhedrin, also Gerichtsbarkeit, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, all die, die religiös in Verantwortung waren in Israel, sie haben Jesus abgelehnt. Und nicht nur, dass sie mehrfach versucht haben, ihn zu ermorden, noch vor seiner Kreuzigung. Sie haben das über die Monate und Jahre hinweg immer intensiver geplant, wie sie ihn umbringen könnten. Also es war ein regelrechter Hass gegen Jesus. Und das gipfelte dann in Matthäus 12, könnt ihr das nachlesen, Jesus dient wieder sehr vielen Menschen, viele werden geheilt, viele werden befreit von bösen Geistern. Und dann sagen die religiösen Führer in Matthäus Kapitel 12, sie sagen, er treibt die Dämonen durch den Obersten der Dämonen, durch Beelzebul aus. So, das heißt, sie haben die Werke des Heiligen Geistes dem Geist Satans zugeschrieben. Und daraufhin sagt Jesus, Jedes Wort, das gegen den Sohn des Menschen, also gegen ihn selbst, geredet wird, das kann den Menschen vergeben werden. Aber ein Wort, das gegen den Heiligen Geist geredet wird, das kann nicht in dieser Zeit und nicht in der Ewigkeit vergeben werden. Das war der endgültige Bruch. Und die endgültige Ablehnung von Jesus als dem Messias Israels. Und deshalb erzählt Jesus dann hier dieses Gleichnis seinen Jüngern, um ihnen zu sagen, was jetzt auf sie wartet. Er macht ihnen deutlich, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, aber der König von diesem Reich, der muss jetzt erstmal in ein fernes Land, um dort ein Königreich zu empfangen und dann wiederzukommen. So, und wie geht's jetzt hier weiter? Er berief aber 10 seiner Knechte. 10 ist in der Bibel immer eine Zahl, die Vollständigkeit ausdrückt. Das heißt, alle seine Knechte. 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, Pfunde war also eine relativ kleine Geldeinheit, ich denke ein Monatsgehalt oder sowas, also nicht viel. Jesus selbst sagt, wo ist es im Vers 17, recht so, du guter und treuer Knecht, weil du im Geringsten treu warst. Also Jesus nennt dieses Pfund etwas sehr Geringes. Okay? Er gibt ihnen also 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handel damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn. Und das sind nicht die Diener oder die Knechte, sondern das sind die Bürger. Sie hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist. Also auch hier eben nochmal ausgedrückt die Ablehnung von Seiten des Volkes. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfuhr, was ein jeder erhandelt hatte. So, Jesus macht hier deutlich, er wird zurückkommen und dann wird er Rechenschaft fordern von allen seinen Dienern. Was haben sie mit dem gemacht, das er ihnen gegeben hat? Und wir sehen auch, in der Zwischenzeit hatte er das Reich empfangen, das Königreich. Also, Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Wir erinnern uns, Apostelgeschichte 1, 2 Engel stehen da. Die Apostel schauen alle in die Luft und sehen, wie Jesus in den Himmel auffährt. Und dann sagen die 2 Engel, was guckt ihr nach oben? Dieser Jesus, den ihr hier habt auffahren sehen in den Himmel, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie er aufgefahren ist. Das heißt also in körperlicher Gestalt. Und wir wissen aus der Bibel, Offenbarung und weitere Schriftstellen, dass Jesus wiederkommen wird, um Gericht zu halten über die Nationen. Er wird in Jerusalem landen, mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen. Und dann, wenn er wiederkommt, zuerst ist er gekommen als Baby, um ein Königreich aufzurichten. Das musste er verschieben, weil er in das Seine kam und die Seinen ihn nicht wollten. Hat er das verschoben. Wenn er jetzt wiederkommt, kommt er als König, um dann als König zu herrschen auf dieser Erde. Vielen Christen ist das so gar nicht klar, was eigentlich geschieht, wenn diese Erde ihr Ablaufdatum erreicht hat. Ja, und da rätseln ja manche, wann wird das sein? Zu eurer und unserer Beruhigung kann ich sagen, so wenn Jesus wiederkommt, um hier sein Königreich auf der Erde aufzurichten, um zu richten alle Nationen, dann wird er als König herrschen in Jerusalem. Und jedes Jahr werden alle Völker nach Jerusalem hinaufziehen müssen, um vor den König hinzutreten. Und dann wird er mit ihnen rechten. So, es wird also, wenn Jesus wiederkommt, auf diesem Planeten natürliche Menschen geben, die dann, wenn Jesus wiederkommt, da wird ja eine große Schlacht sein, viele Völker, die hinaufziehen nach Jerusalem, um Jerusalem und das Volk Israel ein für allemal auszurotten. Wir sehen, wie schon jetzt viele Vorbereitungen diesbezüglich wohl in Gang sind. Man kann das nicht alles so eins zu eins umsetzen, aber wir können uns heute schon sehr gut ausmalen, wie das mal sein wird, dass so ein Hass gegen Israel entsteht, dass alle Völker der Welt, also sagen wir mal die größeren Völker der Welt, die einzelnen Inseln werden nicht mit ihren Booten über den Atlantik rudern, um dann vor Israel vor Anker zu gehen, sondern damit gemeint sind die kriegerischen Völker, dazu gehört dann auch Europa. Und viele Länder in Europa, die sich dem anschließen, die werden nach Israel ziehen und dann, das haben manche bestimmt schon gehört, dann wird es die große Schlacht von Harmageddon geben. Und in dieser Schlacht wird Jesus die Angreifer Israels mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Und nachdem er das getan hat, wird er sein tausendjähriges Königreich aufrichten. So, und da werden eben Überlebende von diesem Krieg noch auf diesem Planeten sein. Wir Christen werden schon einige Jahre davor von diesem Planeten weggenommen. Also Jesus kommt noch zweimal. Einmal kommt er heimlich. Könnt ihr nachlesen, 1. Thessalonicher Kapitel 3 und Kapitel 4. Und ich kann da gerne auch nochmal drüber lehren. Aber nur mal so für heute, damit wir die Ordnung klar im Kopf haben. Jesus kommt noch zweimal. Einmal für die Welt heimlich. Sie werden ihn nicht sehen. Er kommt in den Wolken, um dann zu sich zu nehmen. Da heißt es, Paulus schreibt, in einem Augenblick, so schnell geht das, um zu sich zu sammeln in den Wolken alle seine Heiligen. Wir werden also von diesem Planeten weggenommen in einem Augenblick. Und das ist der Weg Gottes, um uns vor dem zukünftigen Zorn zu bewahren. Dieser Zorn, von dem ist die Rede, wenn es um das große Gericht über die ganze Erde geht. Die Trübsalzeit oder die Betrübnis, die Bedrängnis, die Drangsalzeit. Das sind 7 Jahre am Ende der Offenbarung, am Anfang der Offenbarung sind die beschrieben bis hinein in die Mitte. 7 Jahre, in denen Gericht sein wird über die Erde wegen der Bosheit der Menschen. Wir werden dann nicht mehr da sein, wenn wir treue Nachfolger von Jesus sind. Nach diesen 7 Jahren, wir werden im Himmel sein, das nicht miterleben. Nach diesen 7 Jahren, heißt es, wird Jesus wiederkommen in Macht und Herrlichkeit als König der Könige und als Herr der Herren. Und er wird hier sein Königreich aufrichten, hier auf der Erde. Und davon handelt dieses Gleichnis hier. Von dem hochgeborenen Mann, der in ein fernes Land gezogen ist, um ein Königreich zu empfangen und der dann wiederkommt, nachdem er das Königreich empfangen hat, um dieses Königreich dann hier auszuleben. Jesus wird dann 1000 Jahre König sein, hier auf der Erde. Und dann, mit einigen Unterbrechungen, dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich glaube, es ist gut, wenn wir eine ganz konkrete Vorstellung haben, wie unsere Zukunft aussieht, damit wir uns erstens darauf freuen können und zweitens uns auch entsprechend vorbereiten können. Und auch darum geht es hier in diesem Gleichnis um die Vorbereitung. So, er rechnet jetzt also ab mit seinen Knechten, Vers 16, der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. So, das sind die Städte, von denen hier die Rede ist, in dem tausendjährigen Reich. Vielleicht sagst du auch, liebe Zeit, ob ich jetzt über 5 Städte oder über 10 Städte regiere, mir reicht auch schon Kindergarten. Ja, wenn ich den leiten kann, so Hauptsache ich bin dabei. Jesus hält von so einer Haltung überhaupt nichts. Nur einer, nur zu einem, sagt er hier, du guter Knecht. Nur einer. Bei dem anderen sagt er, obwohl der 5 Pfunde dazu gewonnen hat, zu ihm sagt er nur die Belohnung und du sei über 5 Städte. Es waren ja 10 Knechte. Was ist mit den anderen? Und es wird eben zugeteilt werden, dann in dieser zukünftigen Zeit, also das 1000-jährige Reich wird eine Zeit sein, wo wir also nicht in endlosen Gottesdiensten sitzen, 1000 Jahre lang, um irgendwie Jesus zu loben und zu preisen, sondern wir werden ein sehr aktives Leben haben. Mehr Details dann zu einem anderen Zeitpunkt. Offenbarung schreibt darüber, dass Jesus uns gemacht hat zu einem Königtum und zu Priestern. So, das ist dann die Zeit eben im 1000-jährigen Reich, wo wir in diesem Königtum zusammen mit Jesus herrschen, auch als Priester vor Gott. Zu der Gemeinde in Thyatira schreibt er auch diesbezüglich, was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, wer überwindet, das ist der entscheidende Punkt. Und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Also wer überwindet, das ist der einzelne Gläubige, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Nicht, dass es uns darum geht, irgendwie, hier besonders hinter einer Position der Macht her zu sein, aber das ist etwas, was Jesus uns zuspricht, um uns da mitzuteilen, was auf uns wartet. Wir werden also Aufgaben haben, so wie wir jetzt Aufgaben haben, auch in diesem zukünftigen Königreich von Jesus werden wir Aufgaben haben. Und es geht weiter. Vers 20. Und der andere kam und sagte, Herr, hier siehe, ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm, aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht. Es ist erstaunlich, wie viele Christen und Kinder Gottes sich fürchten vor Gott. Und sie halten ihn für einen strengen Mann, der erntet, wo er nicht gesät hat. So ist Gott aber gar nicht. Gott ist die Liebe, haben wir heute gehört, aus 1. Johannes Kapitel 4. Und sein ganzes Wesen ist von Liebe geprägt. Und gerade uns, seinen Kindern gegenüber, ist das noch umso klarer. So, er hat also diese Gabe, dieses Pfund, das ist ja jetzt nicht als Gewichtseinheit zu verstehen, auch nicht als Geldeinheit, sondern Jesus hat ja hier jedem seiner Diener das Gleiche gegeben. Das ist also auch nicht die Gabe des ewigen Lebens. Auch davon spricht ja Jesus nicht. Er hat ihnen etwas gegeben, womit sie handeln sollten. Womit sie also etwas unternehmen sollten. Und ich bin mir da sehr sicher, was Jesus damit gemeint hat. Es ist unser Zeugnis. Es ist unser Zeugnis, das hat jeder Christ, der davon sprechen kann, wie schreibt Petrus, wir sollten alle Zeit imstande sein, von der lebendigen Hoffnung in uns Zeugnis abzulegen. Amen. So. Also wir sollten alle Zeit davon berichten können, was Gott in unserem Leben tut. Und davon ist jede Rede. Jesus schickt also seine Diener, er schickt sie über den ganzen Planeten und er sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Also gebt euer Zeugnis weiter, gebt das Wort Gottes weiter, bis ich wiederkomme. Und einer, der auch berufen war als sein Diener, der fürchtete sich. Was hat er gemacht? Er hat dieses Pfund in ein Schweißtuch gewickelt. Schweißtuch braucht man eigentlich, wenn man arbeitet. So, er hat kein Schweißtuch gebraucht, also besonders viel gearbeitet hat er nicht. Ja, und hat es dann eben verwahrt darin. Und Jesus macht deutlich, wie er mit diesem Knecht umgehen wird. Aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht. Und er sprach zu den Dabeistehenden, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Sie sprachen zu ihm, Herr, er hat ja schon 10 Pfunde. Ich sage euch, jedem, der er hat, wird gegeben werden. Und von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Und dann kündigt Jesus auch gleich noch die Zerstörung Jerusalems an. Ich möchte das Wort Gottes einfach an dieser Stelle so stehen lassen. Und zur Auflösung oder um das Ganze abzurunden, vielleicht auch, weil uns das zum Teil sehr hart erscheint. Ja, die Bewohner, die haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist. Und sie haben ihren Hass ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht. Aber das würden wir von Jesus irgendwie so gar nicht erwarten. Doch jene, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Das klingt furchtbar grausam und hart. Und ja, das ist die Wahrheit. Und wir müssen uns das mal so vorstellen. Ganz kurz noch. Jesus kam also hier in die Welt, von Gott gesandt als Baby, um ein Königreich aufzurichten. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er wurde abgelehnt von den Menschen. Also wurde das Königreich nicht sofort aufgerichtet, sondern es hat sich verzögert, diese Aufrichtung. Der Mann ist in ein fernes Land gereist, Jesus, in den Himmel aufgefahren. Und dann kam er zurück. In der Zwischenzeit hätten die, die seine Diener waren, das Reich Gottes weiter verkündigen sollen. So, und dann findet er eben die, die er beauftragt hat, dass sie das nicht getan haben. Und hier reagiert dann der Herr sehr hart. Er sagt, ich habe euch die Gelegenheit gegeben, dass ihr Teil meines Königreichs seid, dass ihr Priester Gottes werdet, dass ihr wie Könige herrscht hier auf der Erde. Wir haben in der Offenbarung gelesen, sogar, dass wir über die Nationen herrschen werden. Das ist all das, was er für uns vorbereitet hat. Und die, die dann sagen, nein, dafür bin ich gar nicht bereit, irgendetwas zu tun, von denen wendet sich Jesus dann auch ab. Das heißt, wir sind aufgefordert, mit diesem Pfund, das er uns anvertraut hat, mit diesem Pfund wuchernd umzugehen. Und unser Zeugnis und das Licht des Wortes Gottes reichlich unter die Menschen zu tragen. Und dazu möge Gott uns viel Gnade schenken. Amen.